Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein Lehrer wird in einem Vorort von Paris ermordet. Vermutlich aus einem islamistischen Motiv heraus. Er hatte im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit über Karikaturen des Propheten Mohammed gesprochen. Frankreich steht wegen des Mords an Samuel Paty seit vergangenem Freitag unter Schock. Am Wochenende sind Zehntausende auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität zu bekunden. Zum Beispiel Muriel, sie ist selbst Lehrerin.
Ich bin hier, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Die Freiheit der Lehre, die wir Lehrer haben müssen. Aber auch das Recht unserer Schüler auf eben diese Meinungsfreiheit und dass der Lehrer frei und ohne Angst unterrichten kann.
Islamistische Radikalisierung ist in Frankreich schon seit längerem ein Problem. Welche Maßnahmen die Regierung jetzt ergreifen will und was es braucht, um wirklich langfristig präventiv zu wirken, das besprechen wir gleich. Und danach geht es hier im Podcast um Geld, um sehr viel Geld. Das steckt da, wo man es vielleicht gar nicht unbedingt erwarten würde, in unseren Kartoffeln, dem Getreide oder dem Fleisch, das wir essen. Die Landwirtschaft in Europa, die ist zu großen Teilen von EU-Geldern subventioniert. Etwa 40% des gesamten EU-Budgets fließen in diesen Bereich. Aber genau über diese Subventionen und die Frage, wie die Fördermittel verteilt werden sollen, wird seit langem erbittert gestritten. Die zentrale Frage ist, wie kann die Landwirtschaft umweltverträglicher werden und trotzdem noch für Bauern auskömmlich sein? Das versuchen wir ebenfalls in dieser Episode zu beantworten. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am Montag, dem 19. Oktober 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi.
Jürgen König, hallihallo. Spreche ich da mit Katharina?
Ja, hallo. Ich hatte hier gerade noch...
Na, das klappt doch wunderbar. Hallo, sei mir gegrüßt.
Ebenso.
Jürgen König ist unser Frankreich-Korrespondent und mit ihm habe ich mich verabredet zu einem Gespräch über islamistische Radikalisierung. Darüber wird in Frankreich seit der Ermordung des Lehrers Samuel Paty am vergangenen Freitag wieder diskutiert. Jürgen hat zunächst mal den aktuellen Stand erklärt, was also gerade über die Hintergründe der Tat bekannt ist.
Also was sich jetzt vor allem zeigt, in welchem Ausmaß es Bedrohungen gegen den Lehrer Samuel Paty gegeben hat. Er hatte, wie du sagst, die Mohammed-Karikaturen im Unterricht besprochen, auch gezeigt, wobei er es den muslimischen Schülern freigestellt hat, sie anzusehen. Also sie konnten auch das Klassenzimmer währenddessen verlassen. Trotzdem legten muslimische Eltern Beschwerde bei der Schulleitung ein, mit der Begründung, der Lehrer verbreite islamophobe Ideen im Klassenzimmer. Es wurde die Strafversetzung des Lehrers verlangt und der Vater einer Schülerin polemisierte dann im Netz gegen Samuel Paty. Er verbreitete ein Video, in dem die Mohammed-Karikaturen mit keinem Wort erwähnt wurden. Stattdessen hieß es, der Lehrer zeige Pornografie, er sei ein Verbrecher, der den Islam hasse. Und ja, infolgedessen häuften sich dann die Drohungen. Dann trat dieser besagte Vater zusehends mit einem polizeibekannten militanten Islamisten gemeinsam auf. Beide sind inzwischen in Polizeigewahrsam. Im Netz wurde auch der Name des Lehrers wie die Adresse der Schule öffentlich gemacht. Und die Ermittler vermuten, dass der Täter erst dadurch auf diesen Lehrer aufmerksam wurde. Innenminister Darmanin sagte heute Vormittag dazu, die Äußerungen des Vaters und etliche andere im Netz seien einer so wörtlich Fatwa gegen den Lehrer gleichgekommen. Es gäbe kein anderes Wort dafür.
Also Fatwa, das meint so eine Art Rechtsauskunft im Islam, um rechtliche oder religiöse Probleme zu klären. Kann man das so ungefähr erklären?
Absolut, aber es fällt einem natürlich gleich die Fatwa gegen Salman Rushdie ein, die ja wie ein Mordaufruf, ein internationaler, gewertet wurde und es ja auch war.
Ja, das heißt aber, dass der mutmaßliche Täter nicht direkt in einer Verbindung zu dem ermordeten Lehrer stand.
Das weiß man noch nicht. Darüber gibt es keine Erkenntnisse. Wie der Stand der Erkenntnisse ohnehin der von im Grunde genommen Sonntag ist. Es sind immer noch 11 Verdächtige in Haft, darunter die Großeltern und die Eltern sowie ein 17-jähriger Bruder des mutmaßlichen Attentäters sowie einige, von denen man nicht weiß, sind es Komplizen. Man weiß auch nicht, war es ein Einzeltäter, gab es Hintermänner, gibt es ein Netzwerk, all das ist offen. Jedenfalls gibt es keine öffentlichen Aussagen dazu.
Genau, aber es gab ja jetzt auch heute im Laufe des Tages und es wurde auch angekündigt, dass es auch weitere solcher Polizeieinsätze gibt, gezielt im islamistischen Milieu. Das heißt, die Polizei vermutet da schon irgendwie, dass da Netzwerk oder Strukturen hinterstecken könnten?
Ja, wenn man es nur wüsste, es tagte ja gestern Nachmittag der Nationale Verteidigungsrat unter Vorsitz des Präsidenten Macron. Da wurde beschlossen, schnell zu handeln. Macron sagte da wörtlich, Terroristen dürften in Frankreich nicht ruhig schlafen dürfen. Ich vermute, deshalb kamen jetzt sehr früh diese zahlreichen Polizeieinsätze. Offiziell heißt es, sie richteten sich gegen Dutzende Personen aus dem radikalisierten Milieu. Vermutet wird, dass sich die Maßnahmen gegen Personen richten, sagen wir, die den Geheimdiensten für radikale Predigten oder für ihre Hassbotschaften in sozialen Netzwerken bekannt geworden sind. Und wie du sagst, sie werden sich, so hat es der Innenminister angekündigt, durch die ganze Woche ziehen.
Jetzt hast du nochmal gesagt, Hassbotschaften im Netz, das ist auch das, wo jetzt gerade so ein Hauptaugenmerk drauf liegt, richtig? Also es gab schon diverse Beschwerden, wo
absolut,
eben diese
ja.
Tat verherrlicht worden ist.
Ja, absolut. 80 Einträge wurden inzwischen natürlich wieder gelöscht und die Autoren derselben, die wurden sichergestellt. Was ich vorhin schilderte, das nannte der Regierungssprecher Attal, diese Drohung im Netz, eine öffentliche Lynchjustiz. Und auch da will man gegen jeden, der diesen Angriff in Online-Netzwerken befürwortet hat, unmittelbar vorgehen. Wie gesagt, 80 Online-Nachrichten hat man identifiziert. 80 Ermittlungen sind eingeleitet worden. Da gibt es also dann Vorladung, Hausdurchsuchung. Es soll auch schon Verhaftungen gegeben haben oder vorläufige Festnahmen, sagen wir mal. Und der Innenminister Damaner hat auch heute Morgen angekündigt, dass er etliche Vereine und Verbände, die als islamistisch aufgefasst werden, die will er verbieten lassen, auflösen lassen.
Jetzt gab es aber gestern ja auch sehr große Solidaritätsbekundungen. Zehntausende sind auf die Straße gegangen und haben eben ja ihre Solidarität, auch ihren Schock irgendwie zum Ausdruck gebracht. Nun ist es in Frankreich leider ja nicht ein Einzelfall, sondern es gab in der Vergangenheit immer wieder islamistische Taten oder Morde auch. Warum glaubst du, ist jetzt gerade nochmal so der Fokus, die Aufmerksamkeit so groß darauf?
Ich glaube, es liegt letztlich daran, es kommen ja immer viele Gründe bei derlei zusammen, aber ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass diesmal ein Lehrer getötet wurde. Frankreich ist sehr stolz auf sein Bildungssystem. Die Schule ist zwar auch eine Dauerreformbaustelle, aber sie gilt trotzdem eben grundlegend als Herzstück des republikanischen Denkens. Und nun plötzlich also ein Lehrer enthauptet, der genau für diese zentralen Werte der Republik stand, Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit. Also das treibt schon viele auf die Straße. Wie du sagst, die Anteilnahme war riesig groß und die Sorge ist auch groß, dass ab jetzt der Unterricht für Lehrer wie Schüler natürlich von diesem Attentat belastet sein wird. Es wird noch schwieriger werden, sich für Freiheit, Meinungsfreiheit einzusetzen. Ich weiß nicht, ob jetzt noch, wenn ich Geschichtslehrer wäre oder Staatsbürgerkunde oder ähnliches unterrichte, ob ich dann noch den Mut hätte, hier die Mohammed-Karikaturen da zu präsentieren. Das hat natürlich jetzt jeder im Kopf. Also insofern, da wurde ein zentraler Nerv getroffen. Und das andere ist, dass jetzt auch dieses Gefühl einfach zum Überlaufen gekommen ist, es muss jetzt was passieren. Denn die Probleme, die auch hier offenbar zugrunde liegen, oder man muss davon ausgehen, Islamismus, Radikalisierung, islamistischer Terror, diese Probleme sind ja seit Jahren bekannt. Mhm. Es gab sehr viele Anstrengungen, etwas zu verändern. Es wurde auch dies und jenes verändert, aber die Kernprobleme sind bestehen geblieben. Und da ist jetzt so, man merkt das auch, wenn man die Debatten im Radio, in den Zeitungen, im Fernsehen verfolgt, da ist jetzt so ein Gefühl, es muss sich jetzt etwas ändern.
Aber worum drehen sich dann die Debatten? Geht es schwerpunktmäßig um die Meinungsfreiheit? Geht es um Laizismus, also die Trennung von Staat und Religion, was ja in Frankreich sehr hochgehalten wird? Wo siehst du da die Schwerpunkte?
Also eine direkte Debatte, meinetwegen zum Thema Meinungsfreiheit, gibt's eher am Rande. Da waren ja gestern Zehntausende auf den Straßen, die minutenlang für den ermordeten Lehrer applaudierten zum Beispiel. Und da wurden Schilder, Plakate hochgehalten. Da stand dann drauf, je suis Prof, ich bin Lehrer. Oder in den Reden wurde der Mut des Lehrers gewürdigt, in seinem Unterricht beispielhaft die Meinungsfreiheit gelebt, gelehrt zu haben. Und dann wurde gesagt, gemahnt, jetzt müsse das ganze Land zusammenstehen. So. Und das ist auch die absolute Mehrheitsmeinung, dass die Meinungsfreiheit ein hohes Ideal der Republik ist. Da gibt's jetzt keine größere kontroverse Debatte. In dem Sinne gibt es immer noch keine große Debatte. Man hat immer noch den Eindruck, du hast das eingangs gesagt, Frankreich unter Schock. Und das ist auch wirklich mein Eindruck. Es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit oder wie man es dann auch so sagt, wenn was Furchtbares passiert. Ich bin, das sagt man ja gerne heute, unfassbar oder ich bin sprachlos oder so. Und das ist auch so ein Gesellschaftsgefühl im Moment. Selbst die klassischen Reflexe funktionieren noch nicht so richtig wieder.
Trotzdem gab es gestern, hast du schon gesagt, dieses Treffen des Verteidigungsrates und da wurden eben entsprechende Maßnahmen und auch ein Aktionsplan angekündigt. Jetzt gab es die Polizeieinsätze, aber was ist sozusagen on the long run die Perspektive? Was sind so Maßnahmen, die man jetzt vorhat?
Also man will ganz konkret, das wurde gestern beschlossen, jenseits aller anderen Dinge, die schon seit längerem geplant sind. Also man will stärker gegen Hetze im Netz vorgehen, gegen die Radikalisierung. Dazu sollen Online-Plattformen stärker überwacht werden. Radikale Vereine und Verbände, wie schon angedeutet, sollen intensiver überprüft und gegebenenfalls dann auch aufgelöst werden. Das war bisher juristisch problematisch. Aber da will man jetzt eben gesetzgeberische Wege finden, solche Verfahren möglich zu machen. Und das alles auch natürlich mit Blick darauf, die Sicherheit an den Schulen zu verbessern. Das sind so die aktuellen Sachen, die gestern jetzt sozusagen mit frischem Elan beschlossen wurden.
Trotzdem nochmal die Frage, du hast es jetzt gesagt, eigentlich sind das die Themen, die Phänomene sind nicht neu. Hat man das in der letzten Zeit dann trotzdem in der politischen Aufmerksamkeit so ein bisschen vernachlässigt? Oder wie erklärst du dir das, dass man jetzt dann eben vielleicht nochmal so eine Tat brauchte, um dann wirklich mal was zu unternehmen?
Ja, das ist gut formuliert. Ich würde sagen, dieses Thema Islamismus, islamistischer Terror, das ist seit Jahren natürlich im Fokus der Behörden, aber es ist nie wirklich ins Zentrum der öffentlichen Debatte geraten. Und das hat dieses Attentat vom Freitag wirklich in Erinnerung gerufen. Das ist eben eine wirkliche Debatte, zum Beispiel über den Laizismus oder auch über den Islamismus in Frankreich nicht gegeben hat. Auch die Zustände in französischen Gefängnissen zum Beispiel, wo viele junge Muslime sich schon radikalisierten, darüber wurde nie in großem Stil anhaltend oder auch, wie man sagt, zielführend öffentlich diskutiert. Die Existenz von Parallelgesellschaften am Rande der Metropolen, ein Riesenthema, ein Riesenproblem in Frankreich, nicht nur da, aber wir reden jetzt über Frankreich, oder die Praxis sehr vieler Einwandererfamilien, ihre Kinder einfach nicht in öffentliche Schulen zu schicken, sondern sie in privaten Moscheeschulen unterrichten zu lassen. Auch darüber wurde noch nicht wirklich anhaltend öffentlich diskutiert. Selbst dann nicht, als der Präsident einen Gesetzentwurf vorgestellt hatte, der unter anderem vorsieht, diesen, nennen wir es mal Fernunterricht, zu verbieten und einfach alle Kinder ab 3 Jahren zum Besuch öffentlicher oder sagen wir vom Staat zugelassener Schulen. Also das ist ein riesiges Problemfeld, das da zu bearbeiten ist. Und das macht es auch so schwer, jetzt Maßnahmen zu entwickeln, die ja natürlich auch dann immer möglichst schnell greifen sollen oder so. Es wird sehr mühsam werden.
Aber das heißt, ich höre so raus, dass es eigentlich vielleicht eher so eine grundlegende gesamtgesellschaftliche Überlegung geben müsste, was jetzt langfristig Absolut. Präventionsmaßnahmen sein könnten.
Absolut. Also Macron hat mit seinem Gesetzentwurf zu den religiösen Separatismen, wie er das nennt, und damit meint er vor allem den Islamismus. Ich glaube, er hat damit einen erfolgversprechenden Weg eingeschlagen, weil das nämlich genau alles in den Fokus auch einer gesetzgeberischen Debatte, die dann auch eine Parlamentsdebatte wird. Und da geht es eben um die Parallelgesellschaften, um diese Praxis der Einwandererfamilien, ihre Kinder nicht in öffentliche Schulen zu schicken. Diese ganzen obskuren Vereine, Moscheeschulen, von denen niemand weiß, wer da unterrichtet, was da unterrichtet wird. Die sind doch alle nicht angemeldet. Aber man hat jahrelang, das muss man so sagen, auch die öffentlichen Stellen wirklich die Augen zugemacht. Und insofern, auch bis dieses Gesetz da ist und bis es dann greift, das wird alles lange dauern. Und ob es sich dann als effizient erweist, das ist nicht so schnell, ist nicht so schnell zu erwarten. Denn wie gesagt, man hat jahrelang die Augen zugemacht.
Jürgen, danke erstmal an dieser Stelle für deine Einschätzung zu dem Thema.
Gern.
Und jetzt geht's um das Streitthema Nummer 1 in der EU. Nein, nicht die Frage, ob es wirklich einen zweiten Parlamentssitz in Straßburg braucht, sondern um die gemeinsame Agrarpolitik, die GAP. Über die wird seit langer, langer Zeit gestritten. Die Interessen der einzelnen Mitgliedsländer sind sehr unterschiedlich. Klar irgendwie, man hat ja auch sehr unterschiedliche Voraussetzungen, allein schon topografisch. Aber man tritt eben auch auf dem gemeinsamen Markt in den Wettbewerb. Deshalb sollen halt auch die gleichen Bedingungen herrschen. Die Landwirtschaft ist aber auch für einen großen Anteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das heißt, im Bemühen um Klimaschutz sind da entsprechende Auflagen nötig. Aber wie kann eine gute Balance gefunden werden? Einerseits zwischen dem Schutz der Umwelt und andererseits dem wirtschaftlichen Auskommen der Bauern. Vor 2 Jahren hat die EU-Kommission einen entsprechenden Reformvorschlag vorgelegt und in dieser Woche könnten dazu wichtige Entscheidungen fallen. Von heute an treffen sich die EU-AgrarministerInnen. Und über dieses Treffen und die verschiedenen Interessen habe ich mit meiner Kollegin Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen. Jule hat zunächst mal erklärt, wie die aktuelle Situation in der Agrarpolitik aussieht. Die baut nämlich auf dem sogenannten Zwei-Säulen-Modell auf. Da geht es darum, wie die Fördergelder aus dem EU-Budget verteilt werden sollen.
Genau, und die Fördergelder, erstmal vielleicht vorab, über die wir jetzt sprechen, bis zum Jahr 2027, das sind 336 Milliarden Euro, die neu verteilt werden müssen auf alle EU-Mitgliedstaaten. Davon flossen bisher so um die 6 Milliarden pro Jahr nach Deutschland. Und der Großteil dieser Gelder wird ungefähr zu 70% nach der Ackerfläche und der Hofgröße vergeben. Das ist die sogenannte erste Säule und genannt werden diese Zahlungen Direktzahlungen. In Deutschland sind das pro Hektar ungefähr 280 Euro. Die Osteuropäer zum Beispiel, die sind ja später zur EU beigetreten, die bekommen weniger pro Hektar. Die sind damit auch nicht glücklich. Also auch darüber wird hier geredet. Da wurden schon wohl Kompromisse angestrebt. Und der kleinere Teil dieser Zahlungen geht in die sogenannte zweite Säule. Da sind Agrarumweltprogramme, ländliche Entwicklung drin. Da können Bauern zum Beispiel Geld kriegen, wenn sie gar keine Pestizide einsetzen, obwohl sie es tun könnten. Stallumbau, mehr Platz für Tiere lässt sich daraus finanzieren. Oder auch Dorfentwicklungsprojekte, zum Beispiel ein gemeinschaftliches Backhaus.
Also das heißt nochmal kurz zusammengefasst, die Direktzahlung, diese erste Säule, das ist eigentlich egal, was ich mache, Hauptsache ich habe einen Hektar, kriege ich einen bestimmten Betrag an Geld für und in der zweiten Säule geht es so drum, was mache ich eigentlich, um diesen ländlichen Raum zu entwickeln?
Ja, es gab bisher auch schon eigentlich ja eine Reform 2013 und da sollte bereits eine stärkere Bindung an Ökoauflagen erfolgen. Das hat aber nicht so richtig gegriffen, da gab es unzählige Schlupflöcher und genau diese Umweltauflagen sind nämlich jetzt auch Knackpunkte wieder. Also die Frage, die jetzt verhandelt wird, wie wird das Geld künftig verteilt zwischen diesen beiden Säulen einmal und dann auch innerhalb dieser Säule und nach welchen Kriterien und da sind wir vor allen Dingen wieder bei dieser ersten Säule, gibt es eine Bindung dieser Direktzahlung pro Hektar an Ökoregeln.
Also da liegen jetzt Reformvorschläge auf dem Tisch. Wie sehen die konkret aus? Fangen wir vielleicht mal bei den Direktzahlungen an.
Genau, seit 2018 hat die EU-Kommission ihre Gesetzesvorschläge auf den Tisch gelegt mit dem Anspruch, Bauern und Agrarunternehmen müssen auf ihre Kosten kommen, aber sie sollen auch Arbeitsplätze im ländlichen Raum fördern und Klima- und Umweltschutz. Und die Idee der Kommission war, die EU-Mitgliedstaaten sollen aus Brüssel Zielvorgaben bekommen, aber selber ausgestalten. Und die EU-Kommission wollte außerdem eben vorgeben für die allererste Säule, also diese Direktzahlung, dass 40% der Ausgaben irgendwie den Klimaschutz aktiv fördern müssen, voranbringen müssen, mit sogenannten Ökoregeln, Eco-Schemes nennt sich das im Brüsseler Slang. Und der Kompromissvorschlag, den jetzt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner als Ratspräsidentin dieser Agrarministerrunde gemacht hat, die sagt, mindestens 20% der Gelder aus der ersten Säule, also weniger, sollen an Ökoauflagen gebunden werden. Wenn Staaten wollen, können sie freiwillig eine Obergrenze pro Betrieb für Subventionen setzen ab 100.000 Euro. Und die große Diskussion geht jetzt darum, ob die Nationalstaaten ihren Landwirten überhaupt diese Eco-Schemes, also sozusagen einen Teil der Gelder über Öko-Auflagen anbieten sollen, ob die Landwirte überhaupt teilnehmen müssen. Man kann ja auch sagen, ist okay, dann verzichte ich halt auf die 20%, dafür kann ich die restlichen 80% pro Hektar kriegen und kann machen, was ich will. Und die Frage ist auch, was macht man dann mit den Geldern, falls diese Öko-Schemes nicht angenommen werden? Mhm. Fließen die dann einfach wieder zurück in den großen Topf und werden dann bedingungslos vergeben?
Und also das heißt, wir haben jetzt über diese erste Säule gesprochen und aber in der zweiten Säule, in der Entwicklung im ländlichen Raum, was soll da verändert werden?
Da sagt der Kompromissvorschlag von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner gar nicht so viel. Da ist das Europäische Parlament, das tagt ja parallel zu genau diesem Thema, viel aktiver. Die sagen, mindestens 35% dieser zweiten Säule müssen für Umweltprogramme und Klimaschutz reserviert werden und 30% für umweltrelevante Investitionen, also auch nicht für irgendwas im ländlichen Raum ausgeben. Außerdem möchte das Europäische Parlament mehr Möglichkeiten geben, Geld aus dieser ersten Säule, also Direktzahlungen pro Hektar, in die zweite Säule für Umweltprogramme umzuwidmen. Das Parlament ist insgesamt ehrgeiziger. Die fordern ja auch zum Beispiel ein Klimaziel von 60% Reduktion bis zum Jahr 2030, ist noch nicht durch. Und die wollen zum Beispiel auch für die erste Säule auf jeden Fall, dass da ein Drittel der Zahlungen, also 30% der Zahlungen, wirklich verpflichtend an Ökoregeln gebunden werden.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, also genau, es geht die ganze Zeit geht es um die Umwelt- und Klimaziele. Nun hat aber ja die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch ihren Green Deal vorgestellt und gesagt, da Klimaschutz, das wird so ein Schwerpunkt sein. Das klingt doch jetzt so, als würde das da gut ins Konzept passen. Oder wie verträglich ist das, diese GAP-Reform, die da jetzt geplant ist?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was durchkommt. Also wenn der Rat durchkommt mit seinen Vorschlägen, also der EU-Agrarminister, dann ist das gar nicht irgendwie besonders klimaverträglich. Man muss sich vor Augen halten, das Trockenlegen von Mooren, wenn die zur Ackerfläche werden, da werden ungeheure große Mengen CO2-Emissionen freigesetzt. Also in Deutschland macht diese Trockenlegung von Mooren 5% aller Emissionen aus. Die Gülleausbringung aus der Intensivtierhaltung, die ist auch klimawirksam. Wenn Monokulturen ohne Fruchtfolge finanziell gefördert werden, dann schädigt das natürlich auch die Ackerfauna, also die Feldvögel gehen zurück. Und eine wichtige Kritik ist eben, nach dem bisherigen System werden vor allen Dingen Großbetriebe gefördert. Es gibt eine Zahl, die Kritiker sagen, 80% der Subventionen gehen an 20% der Betriebe.
Was wäre denn sinnvoll, wenn du sagst, also das klingt jetzt nicht so, als wenn man damit durchkommen würde, dass wir nicht unbedingt mit dem Green Deal verträglich. Das heißt, wie müsste das aussehen, damit es mit dem Green Deal verträglich ist?
Die EU-Kommission hat durchaus eine Strategie, also zwei weitere Strategien entwickelt, die sind aber eben nicht als Gesetze bisher beschlossen, die eigentlich Green Deal verträglicher sind. Da ist nämlich die Farm-to-Fork-Strategie, also von dem Hof auf den Teller Strategie. Die sieht vor, dass Dünger-, Pestizid- und Antibiotika-Einsatz bis zum Jahr 2030 halbiert werden sollen in der europäischen Landwirtschaft. Und angesiedelt, das ist ganz interessant, ist diese Strategie bei der EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, also nicht im Agrarbereich. Das ist aber bisher eben nur eine Strategie und man darf gespannt sein, inwieweit die Agrarminister wirklich bereit sind, sich damit zu befassen. Außerdem hat die Europäische Union noch eine Biodiversitätsstrategie, die in der Tat auch durch internationale Verträge sowie die UN-Klimakonferenzen ja im Grunde genommen bestätigt sind. Nämlich im Namen dieser Biodiversitätsstrategie müsste man 10% der Flächen in Deutschland eigentlich brach liegen lassen oder dem Ökoanbau widmen. Aber das sind halt nur Strategien.
Jetzt wird heute und morgen verhandeln die EU-AgrarministerInnen und du hast schon gesagt, Deutschland hat ja gerade die EU-RatspräsidentschaftInnen, das heißt Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner leitet diese Verhandlungen. Vielleicht können wir mal schauen auf die deutschen Interessen oder die Interessen der deutschen Bauern.
Der Deutsche Bauernverband, DBV, als größte Bauernvertretung, die haben früher eigentlich nur auf die erste Säule, auf die Direktzahlungen geguckt und wollten da gerne eben weiter ihre Landwirte fördern über diese Direktzahlung. Mittlerweile gibt es aber gerade auch in Ostdeutschland richtig große Agrarunternehmen, die zur Hälfte Bioproduktion nach EU-Standards, also nicht nach den ganz strengen Bioland, Demeter etc. Standards machen, aber eben Bioproduktion. Und insofern ist der Deutsche Bauernverband mittlerweile auch auf der Linie, also bitte nichts kürzen, aber auch nicht bei den Umweltprogrammen nach Möglichkeit kürzen. Aber je weniger Bindung an Ökoregeln bei den Direktzahlungen, also den Zahlungen pro Hektar, desto besser. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, das sind sozusagen, die ist so eine Art kleine Bauernopposition, so ein bisschen das gallische Dorf in der Bauernlandschaft und die klassischen Bioverbände, die sind gegen diese Bindung an die Hektarzahl ohne Ökoauflagen. Die plädieren zum Beispiel auch für eine Obergrenze ab 100.000 Euro pro Betrieb. Und die verweisen eben auf diese Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission. Und die entspricht jetzt wiederum überhaupt nicht den Ideen des Deutschen Bauernverbandes, wo es viele große Unternehmen gibt, die Maismonokultur anbauen. Deutschland ist mit Spanien zusammen der größte Produzent von Schweinefleisch in der EU. Wir haben eine sehr starke Chemie- und Pharmaindustrie, die sich auch schon Gedanken macht, was hier wäre, wenn der Pestizid- und Düngeeinsatz bis zum Jahr 2030 halbiert werden müsste. Das Bundesumweltministerium findet diese Farm-to-Fork-Strategie natürlich klasse. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat heute noch mal angekündigt, sie muss erst mal eine Machbarkeitsstudie zu diesen ganzen Ideen in Auftrag geben.
Das klingt sehr, sehr komplex und vielschichtig und viele verschiedene Interessen müssen berücksichtigt werden. Gibt es ein Land in Europa, in der EU, wo du sagen würdest, das ist schon irgendwie Vorbild, kriegt diesen Balanceakt zwischen Umweltschutz einerseits und trotzdem irgendwie auch für die Bauern nicht zu viele Auflagen oder so ein Auskommen schaffen können, kriegt das jemand hin?
Naja, es gibt zum Beispiel Slowenien, Österreich, Kroatien sind nur Beispiele. Das sind natürlich Länder mit Mittel- und Hochgebirge. Das heißt, die können gar nicht so große Monokulturen anlegen, wie man das in Niedersachsen kann oder in Rumänien zum Beispiel. Da sind die Hektarerträge auch sowieso niedriger. Und die haben auch häufig gar nicht so große agrarindustrielle Betriebe. Und die setzen viel stärker auf Biolandwirtschaft, auf die Förderung über diese zweite Säule. Also da werden diese Agrarumweltprogramme viel stärker in Anspruch genommen, die schichten auch ganz bewusst um von der ersten Säule in die zweite Säule, soweit das eben Regelwerk das erlaubt. Die leben natürlich auch von der Schönheit ihrer Natur. Ich habe aber manchmal auch das Gefühl, dass ein Teil der industriellen Agrarunternehmen so ein bisschen fantasielos ist. Es gibt ein ganz schönes Beispiel. Das Nudelunternehmen Barilla hat mal seine Vertragslandwirte verpflichtet, weniger zu düngen und weniger Pestizide auszubringen. Jetzt nicht so furchtbar viel, aber eine gewisse Reduktion. Und die Erträge sind gewachsen.
Die Erträge, also der Umsatz tatsächlich?
Die Erträge pro Hektar sind gewachsen.
Ah, okay. Heute verhandeln die AgrarministerInnen und bis Ende der Woche gibt es eine Entscheidung oder wie sieht genau der Zeitplan aus?
Die Sitzung der AgrarministerInnen, die ist angesetzt bis morgen Abend. Aber das ist, glaube ich, so eine heiße Diskussion. Es würde mich nicht wundern, wenn die eine Nachtschicht einlegen von Dienstag auf Mittwoch. Parallel wird morgen das Europäische Parlament seine eigenen Vorschläge diskutieren und dann auch abstimmen. Weil die Online-Tagen geht man davon aus, dass die letzte Auswertung dieser Abstimmung wahrscheinlich erst Freitagnachmittag bekannt gegeben werden kann. Wenn diese beiden Institutionen ihre Positionen sozusagen festgelegt haben, dann geht das Ganze in den sogenannten Trilog. Das heißt, da kommt als dritte die EU-Kommission dazu, die wie gesagt ja auch eigene Ideen hatte, die aber in so einem Trilog eigentlich eher als Vermittlerin auftreten soll. Da muss man mal gespannt sein, wie stark die versuchen, auch bestimmte Positionen durchzudrücken mit dem Hinweis auf das ehrgeizige Klimaschutzziel. Man geht jedenfalls davon aus, dass das noch ein ganzes Weilchen dauern wird, bis sich alle zusammen einigen und dass möglicherweise diese ganzen neuen GAP-Regeln sowieso erst 2023 in Kraft treten. Das heißt, im Grunde genommen haben die Landwirte sowieso so eine Art erstmal weiter so vor sich.
Jule, trotzdem danke, dass du uns jetzt schon mal die Gemengelage erklärt hast. An dieser Stelle noch eine Empfehlung für eine andere Sendung des DLF, den Hintergrund. Da ging es gestern am 18.10. um die Landwirtschaft in den Niederlanden. Die sind nämlich der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt. Aber auch da muss nun umgelenkt werden. Und ich lenke jetzt Richtung Feierabend. Diese Episode von Der Tag geht zu Ende. Feedback erreicht uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sage danke fürs Interesse und bis morgen.